Und als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber gab einen lauten Schrei und verschied. Liebe Gemeinde, der ewige, vollkommene Sohn Gottes, der das Leben in sich selbst hat, stirbt durch die Gewalt der Menschen unter dem Zorngericht Gottes. Daran, wo wir uns heute gedenken, ist der dunkelste Tag, der düsterste Tag, der schlimmste Tag in der Menschheitsgeschichte. Ein so großes Leid, wie damals, wie es in diesen wenigen Versen beschrieben ist, wie damals über die Welt, über die Person Jesu erging, gab es nicht und wird es nicht geben auf dieser Erde. Woran wir uns heute erinnern, ist, was in diesen Evangelien, Markus-Evangelium, was ich gelesen habe, kurz beschrieben hat, ist das Leid, das Sterben, das Gericht, das unser Herr getragen hat. Und ich möchte es heute ausführen, was uns der Evangelist in wenigen Worten geschrieben hat, möchte ich heute ausführen anhand von einem Buch, anhand von Klagelieder Kapitel 3, wo es Gott ein ganzes Buch zur Hand gibt und uns damit hineinführt, welche Klage, welche Schwere, welch Gericht unser Herr getragen hat. So begrüße ich euch, die ihr vor Ort seid, ich begrüße euch, die aus der Ferne zuschaut, zu diesem so traurigen und gleichzeitig so freuden- und hoffnungsvollen Tag, den wir gemeinsam uns erinnern dürfen. Ich möchte nochmal für die Predigt beten. Jesus, wir stehen vor dir, unser Herz ist zu dir geneigt. Und wir haben uns erinnert, im Abendmahl in der Schriftlesung, was für ein Leid du getragen hast. Und wie es uns dein Wort berichtet, ist noch bei weitem nicht das Ganze. Und ich bin überzeugt, das können wir nicht erfassen auf dieser Welt, was für ein Leid du in seiner Tiefe ertragen hast. Und doch gleichzeitig bitte ich dich, schenke es, dass wir die Klagelieder mit hineingenommen werden in das Leid, in die Klage, den Schmerz, den du vor 2000 Jahren getragen hast. Bitte öffne unsere Herzen, mach sie empfindlich dafür, dass wir dich und dein Leiden auf Golgatha sehen und begreifen können. Das bitte schenke du. Amen. Gott hat, wie gesagt, ein Buch sich Zeit genommen in der Schrift, um ausführlich die Leiden unseres Herrn zu beschreiben. In 5 Kapiteln mehr oder weniger durchgehend Leid und Schwere und Gericht und Jammer. Und ich möchte uns kurz in dieses Buch mit hineinnehmen. Ich habe am Mittwoch eine Bibelstunde halten dürfen, wo ich eine Stunde hinein in dieses Buch geführt habe. Ich möchte ganz kurz eine Zusammenfassung machen in wenigen Minuten, was es bedeutet, was dieses Buch für ein Leid beschreibt. Die Klagelieder im Alten Testament und unserer Bibel nach Jeremia vor Hesekiel beschreibt im persönlichen Leben des Volkes Gottes, wie es, dieses Volk unter Leid zusammenbricht, wie dieses Volk klagt unter Leid, weil Gott sie ins Exil nach Babel weggeführt hat. Gott hat sein Volk um Jerusalem und den Tempel herum gesammelt, hat sie dort in seiner Gegenwart wohnen lassen, aber das Volk ist von Generation zu Generation weg, weiter weg von Gott gewichen. Und die Sünde wurde mehr und mehr und das Volk hat sich weg von Gott gewandt, bis Gott an einem Punkt sagt, in Hesekiel können wir davon lesen, und jetzt gehe ich weg von euch. Und er verschwindet aus dem Tempel und er sagt, und jetzt lasse ich die Nationen, Babel konkret, diese Stadt Jerusalem einnehmen. Über die Zeit, erst das Nordreich wurde eingenommen, dann die Städte Judas und dann über 3 Wellen hin am Schluss Jerusalem. Babel kam, hat es belagert, hat es ausgehungert in brutalster und hässlicher Weise, bis irgendwann die Mauern gefallen sind und ganz Jerusalem weggeführt wurde nach Babel. Und vermutlich Jeremia und eine kleine Gruppe an frommen Leuten sitzt zusammen und verarbeitet diesen Schmerz. Alles ist zugrunde gegangen. Verarbeitet diesen Schmerz in 5 Kapiteln in den Klageliedern. Arbeitet es auf und klagt zu Gott, warum dieses Leid. Und Gott hat durch seinen Heiligen Geist dieses Geschehen, das damals war, dieses Leid um die Gruppe von Jeremia außenrum, verarbeiten lassen und niederschreiben lassen, dass es zu einer Prophetie, zu einer Weissagung, zu einem Vorbild auf das Leid von Golgatha wird. Und so haben wir ein Leid wegen Jerusalem, aber noch ein viel größeres Leid, das uns vorgeschattet wird, das Leiden unseres Herrn, wie er es an Golgatha, am Karfreitag, getragen hat. Ich möchte euch zeigen, dass Kapitel 3 über Jeremia hinausgeht. Schlagt mal mit mir auf Kapitel 3, Vers 52. Vorher habe ich kurz bei Alfred in die Bibel gespiegelt, da steht am Rand Jesus nebendran. Ich dachte, das ist gut. Kapitel 3, Vers 52 geht über Jeremia hinaus. Dort steht, wie ein Vogel, Klagelieder 3, 52, wie ein Vogel haben mich eifrig gejagt, die ohne Ursache meine Feinde sind. Ohne Ursache. Ein paar Versen später wird geschrieben, weil er gerecht ist, weil er aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Das ist nicht Jeremia, das ist unser Herr Jesus Christus, der einzig, allein, wirklich, ohne Ursache gehasst wird. Er sagte selber in Johannes 15, als er sagt, die Menschen hassen mich, obwohl ich meine Werke getan habe. Sie hassen mich, sie hassen meinen Vater, damit das Wort erfüllt wird, das geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Das ist dort ein Zitat aus Psalm 35. Und Psalm 35 ist die gleiche Formulierung, wie wir sie hier in Klagelieder haben. Klagelieder prophezeit, beschreibt ein Klagen, ein Leid über den Fall von Jerusalem hinaus. Das mündet im Tod von Jesus Christus, dem größten Leid, das es in dieser Welt jemals gegeben hat und jemals geben wird, bis er wiederkommt und das ewige Gericht halten wird. Klagelieder ist in 5 Klageliedern aufgebaut, in 5 Kapitel aufgebaut. Und es beginnt damit, dass am Anfang die Stadt Zion, das ganze Volk, leidet und klagt und sagt, warum dieses Leid? Und dann wendet sich der Blick hin zu Gott in Kapitel 2 und die Antwort wird gegeben, weil Gott richtet, weil sein Zorn gekommen ist. Kapitel 3 wendet sich wieder zurück und schaut auf einen Einzelnen, der klagt. Kapitel 4 wendet sich wieder zu Gott und sagt, Gott richtet Sünde in seiner ganzen Brutalität, in seiner ganzen Widrigkeit und Hässlichkeit. Kapitel 5 geht wieder an den Anfang zurück und bildet diesen Rahmen. Das Volk kommt nochmal zu Wort und klagt und sagt, wir sind zerbrochen und wir leiden Leid und unser Herz ist zerbrochen und wir haben keine Freude mehr. So ist dieses Klagelied, dieses Buch in einem sogenannten Chiasmus aufgebaut, in einer gespiegelten Form. Am Anfang steht das Volk, am Ende steht das Volk. Im 2. Kapitel und im 4. Kapitel wird Gott der Richter beschrieben. Und in der Mitte von diesem Klagelied steht eine einzelne Person, die klagt, weil sie das Gericht stellvertretend für das Volk erleiden muss. Eine einzelne Person, die zunächst mal Jeremia und den frommen Kreis meint. Und darüber hinaus, ich habe euch da hineingeführt, den Sohn Gottes, der am Kreuz voll Golgatha das größte Leid erträgt. Ich habe dieses Kapitel 3, das wir heute anschauen wollen, in 3 Punkten untergliedert. Wir wollen uns anschauen zunächst einmal der eine, der leidet. Der eine, der leidet. Der eine und sein Volk, im 2. Punkt, und der eine, der erlöst wird. Der eine, der leidet, wollen wir uns am Anfang anschauen, der eine und sein Volk und der eine, der erlöst wird. Also lasst uns hineingehen in dieses Kapitel, Kapitel 3. Ich möchte es sind 66 Verse, ich hätte jetzt noch eine Stunde, dann jeden Vers eine Minute ist ungefähr, das machen wir nicht. Ich möchte es auszugsweise machen und Schwerpunkte legen. Ich denke, ihr versteht warum. Und möchte in Vers 1 anfangen. Dort steht es, Kapitel 3, Vers 1. Ich bin der Mann, der Starke, der Mächtige, der Kräftige Mann. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Hier wird, wie gesagt, dieser eine beschrieben. Und dieses Wort Mann, es meint tatsächlich eigentlich ein Machthaber, ein starker, ein tapferer Mann. Aber dieser eine Mann ist jetzt am Boden zerstört. Wir werden es gleich sehen im Folgenden. Dieser eine Mann, er hat einen Hirten. Und dieser Hirte ist Gott. Wird uns in den folgenden Versen beschrieben. Eigentlich würden wir doch denken, ein Hirte ist ein Guter. Aber schaut mal, was das für ein Hirte ist. Vers 2. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat verfallen lassen mein Fleisch und meine Haut, meine Gebeine hat er zerschlagen. Bitterkeit und Mühsal hat er gegen mich gebaut, mich damit umringt. Er ließ mich wohnen in Finsternis und wie in den Toten der Urzeit. Er hat mich umzäunt, hat mich nicht heraus, dass ich nicht herauskommen lassen. Und so weiter. Dieser eine wird geleitet von einem Hirten. Wird geleitet, es gibt diesen Hirtenstab, aber dieser Hirtenstab ist nicht wie im Psalm 23, der tröst mich, sondern damit schlägt er auf ihn ein. Dieser eine ist nicht wie im Neuen Testament, der die 99 zurücklässt, um das eine Verlorene zu finden, sondern dieser Hirte ist der, der den einen aus den 99 herausnimmt, um ihn zu schlagen, um ihn in die Finsternis zu führen, um ihn auf eine Weide zu bringen, um ihn zu umzäunen, aber in Finsternis und Tod, sodass er nicht mehr herauskommen kann. Es wird beschrieben, wie sein Fleisch zerfällt. Es wird beschrieben, wie er geistlich in Mühsal und Bitterkeit zerschlagen wird und zugrunde geht. Es wird beschrieben, wie er tot ist, wie diejenigen von Urzeit her, die schon seit Ewigkeit tot wären. Die nicht leben. In den Versen 7 bis 9 wird beschrieben, wie er auf diese Weide, die Weide des Todes kommt und eingezäunt wird. Ich möchte diese Verse 7 bis 9 lesen. Er hat mich umzäunt, dass ich nicht herauskommen kann. Er hat schwer gemacht meine Fesseln. Wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt er mein Gebet. Meine Wege hat er mit Quadern ummauert, meine Pfade umgekehrt. In diese Klagelied, das ist eine Besonderheit, dass immer so hier in diesem Kapitel immer so eine Dreiergruppe an Verse zusammengehört. Herzliche Einladung für die Bibelstunde Mittwoch, da habe ich das erklärt, warum. So gehören auch diese Verse 7 bis 9 zusammen. Und sie bilden einen Rahmen. 7 heißt, er wurde eingezäunt. Vers 9 und Quader, also nicht kleine Steine, sondern Quadersteine um ihn herum gebaut, hat die Pfade umgekehrt. Das heißt, er hat die Pfade wie mit einem Bagger aufgerissen, dass das Fundament der Wege nach oben kam, sodass er nicht mehr fliehen kann. Und in der Mitte, in Vers 8, wird es konkret gemacht. Was bedeutet das, dass der eine von Gott eingesperrt ist? Schaut mal, was hier steht. Wenn ich auch schreie so und rufe, so hemmt er mein Gebet. Gott hat ihn eingesperrt in diesem Sinne. Er kann nicht mehr zu Gott rufen. Die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott ist zerbrochen und beendet. Ein großes Schmerz in den Klageliedern ist der, dass die Gemeinschaft mit Gott beendet ist. Geht mal mit mir in Kapitel 5, in Vers 20. Ich möchte euch das zeigen. Ganz am Tiefpunkt dieses Buches finden wir diese Klage, diese Frage des Volkes. 5, Vers 20. Warum willst du uns für immer vergessen? Verlassen für immer da. Die Gemeinde, der große Schmerz, wie in den Klageliedern beschrieben wird, ist die Trennung zu Gott. Gott ist nicht mehr da. Und das meine ich nicht im absoluten Sinne, weil wir werden gleich lesen, Gott ist da und richtet brutal wie ein Bär und ein Löwe. Aber Gott ist nicht mehr da im Sinne von der, wo der Sohn in Vertrautheit mit dem Vater lebt. der ewige Sohn Gottes, der von Ewigkeit her in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater lebte, völlig frei von Sünde, völlig frei von Missverständnis, in perfekter Harmonie, kam in diese Welt und lebte weiter in vollkommener Gemeinschaft. Aber er starb auf Golgatha und er ruft aus, wir haben es heute mehrfach gelesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er getrennt ist von ihm, den er so geliebt hat. Und jeder, der weiß, was es bedeutet, einen lieben Menschen zu verlieren, kann das ein Stück weit nachvollziehen. Er ist einfach weg. Und die Gemeinschaft ist zerstört, ist ein Bruch da. Warum? Weil Gott ihn straft. Weil Gott ihn, ich habe mir aufgeschrieben, ihn entführt hat, ihn eingesperrt hat und ihn foltert. Vers 10 bis 12 möchte ich lesen. Kapitel 3, genau. Vers 10 bis 12. Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck. Er hat mir die Wege entzogen und ich kann nicht entfliehen. Er hat wie ein Bogen, er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel für den Pfeil hingestellt. Der eine gebraucht dramatische Worte wie ein Bär und wie ein Löwe. Wir waren diese Woche bei unseren Vermietern zum Essen. Einer der Söhne wohnt eine Zeit lang in Kanada und der meint, da gibt es einen Spruch. Ich übersetze ihn mal. Wenn er schwarz ist, dann kämpfe. Black, hit back. Und wenn er braun ist, da meinen die Grizzlybären, 2,50 Meter so, das ist Grizzlybär, halbe Tonne Gewicht, dann lay down, leg dich hin. Da hast du keine Chance mehr. Und das ist das Bild, das hier verwendet wird. Da steht kein Grizzly, da steht Gott vor ihm und zerreißt ihn. Da steht ein mächtiger Löwe vor ihm. Schau, geht mal mit mir in Daniel Kapitel 7, wo Daniel genau diese zwei Tiere unter anderem verwendet, um mächtige, brutale Weltreiche zu beschreiben, wie sie sind in ihrer Gottlosigkeit. In Daniel in Kapitel 7, diesem Traum, den er dort hat, ich möchte Verse 3 bis 5 lesen, beschreibt Daniel die Weltreiche in ihrer Brutalität, im Bild von einem Löwen und einem Bären. Kapitel 7, Vers 3. Und vier große Tiere, stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden vom anderen. Und das erste war gleich einem Löwen. Es hatte Adlerflügel und ich schaute, bis die Flügel ausgerissen wurden und so weiter. Das erste Reich ist das Reich eines Löwen, das mächtigste Reich. In Kapitel 2 lesen wir das goldene Reich, das große, mächtige. Und jetzt schaut mal mit mir in Vers 5. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier, gleich einem Bären. Und es richtete sich auf, 2,50 Meter, Grizzly, auf der einen Seite. Und es hatte drei Rippen in seinem Maul. Zwischen seinen Zähnen und man sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Was ist das für ein Anblick? Ein Bär mit Rippen noch zwischen den Zähnen, seine Riesenpranken, das ist ein Weltreich. Das ist, was der Herr vergleicht. Das ist das Gericht, das er ertragen muss. So steht Gott vor ihm und richtet ihn. Sprüche 28 steht, ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher über ein armes Volk. Im 2. König, Kapitel 2, beschrieben, Elisa von Knaben verhöhnt wird, sie beschimpfen ihn als Glatzkopf, wird von Knaben verhöhnt und er verflucht sie, legt einen Fluch Gottes auf sie und dann kommen zwei Bären und zerreißen, wir könnten übersetzen, spalten 42 Knaben. Einfach so. Einfach mit bloßen Pranken und zerreißen sie. Das ist das Gericht, wie der Herr es beschreibt, das über ihn erging. Lass uns zurückgehen zu Klagelieder Kapitel 3. Ich möchte weiterlesen, nochmal Vers 12 und dann bis Vers 15 durch. Er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel für seinen Pfeil hingestellt. Er ließ die Söhne seines Köchers in meine Nieren dringen. Meinem ganzen Volk bin ich zu einem Gelächter geworden, bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Mit Bitterkeit hat er mich gesättigt, mit Wermut mich getränkt. Er stellt ihn hin, nimmt einen Bogen in die Hand und schießt auf ihn. Er schießt auf seine Nieren. Nieren in der Schrift oft ein Bild für das Gewissen. Das ist das Körperteil, die Körperteile, die den Körper von Gift reinigen. Hier liegt weniger der Blick auf das Gewissen, sondern hier liegt mehr, das ist das Gift, das aus ihm herausgebracht wird. Und er schießt diese Pfeile. Und das heißt es dann am Schluss in Vers 15, mit Bitterkeit und Wermut mich getränkt. Wir könnten übersetzen mit Galle. Und das schießt er in ihn hinein. Und das Gift kann nicht mehr aus ihm heraus, weil die Nieren kaputt sind. Aber er schießt dieses Gift in ihn hinein und trifft seinen Körper und zerstört ihn damit. Und richtet ihn damit. Er jagt dieses Gift in seinen Körper hinein, damit er stirbt. Auch wir wieder. Der mittlere Vers erklärt uns, wie das konkret aussah. Ich möchte den Vers 14 nochmal lesen. In Vers 13 wird von den Söhnen des Köchers gesprochen. Und diese Söhne sind: meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden, bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Was waren diese Giftpfeile, die der Herr geschossen hat? Ich denke, es ist schon klar, er hat nicht vom Himmel mit Pfeilen geschossen. Was war es? Es war das Volk, das ihn verhöhnt hat, das Volk, das ihn ausgelacht hat, das ihn verschmäht hat, das sich über ihn lustig gemacht hat. Das hat unseren Herrn getroffen und zerstört und vernichtet. Wir hatten es in der Schriftlesung heute schon. Ich erinnere euch an ein paar Punkte. Sie haben ihn ausgepeitscht. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Sie haben ihm seine Kleider weggenommen. Der hing nackt am Kreuz. Der Schöpfer hing nackt am Kreuz. Welch Schmach und welch Pein. Und das einzige Interesse ist, wer bekommt das Kleidungsstück, wer bekommt das Kleidungsstück. Sie haben ihm Galle zu trinken gegeben, genau wie es hier beschrieben wird. Haben ihn verhöhnt. Und dann Matthäus macht das in diesem Text, wie wir es gelesen haben, gibt uns drei Beispiele. Die Vorübergehenden stehen da, schütteln ihren Kopf und höhnen über ihn. Das ist übrigens, schlag mal bei mir auf, Klagelieder Kapitel 2, Vers 15. Klagelieder 2, Vers 15. Und alle, die des Weges ziehen, schlagen über dich ihre Hände zusammen und sie zischen und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalems. Das ist das Gericht, das sich am Herrn ergießt. Und dann kommen die hohen Religiösen, hohen Priester, Schriftgelehrten und sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, die gleiche Frage, die der Teufel in der Wüste gestellt hat, dann steig vom Kreuz herab. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Rette ihn Gott, wenn er Gefallen an ihm hat. Und das quält ihn, weil sie hatten ihr Recht, er war der Sohn Gottes, er hätte herabsteigen können. Gott hat Gefallen an ihm, aber er tut es trotzdem nicht. Und dann Matthäus führt es aus und der Schächer rechts und links lästern ihn, sagen, was ist los mit dir? Rette dich selbst und uns, wenn du der König bist. Wird ausgelacht und verschmäht. Das heißt im Psalm 69, eine Stelle, die mir vorher erst kam, ich denke, ich habe es euch nicht gegeben. Psalm 69, Vers 21 und 22. Lasst uns mal diese Verse aufschlagen. Dieser Hohn, wir müssen das Gericht über unseren Herrn nicht allein darin sehen, dass er 3 Stunden lang am Kreuz in Finsternis hing und der Vater ihn gerichtet haben, sondern das Gericht war weit größer. Es hat sich auch in dieser Zeit außenrum über ihn ergossen. Der Psalm 69 wird vielfach im Neuen Testament zitiert, dass es um Jesus geht. Wer das nachschlagen will, kann gern seine Fußnoten lesen. Ich möchte Vers 20 und 21 lesen. Psalm 69, Vers 20 und bis 22. Irgendwie so, gucken wir mal. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz zerbrochen. Klagelieder spricht von den Nieren durchbohrt. Hat mein Herz zerbrochen. Ich bin ganz elend und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins, auf Tröster und ich habe keines gefunden. Und sie gaben in meine Speise Galle und meinen Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Genau das ist es. Und da heißt es, der Hohn hat mein Herz zerbrochen. saß in der Vorbereitung dran und wie gesagt, ein schwaches Bild. Stell euch vor, ich bin nicht der Herr, ich hänge nicht am Kreuz, ich stehe in der Kanzel. Und er sagt, was würde passieren, wenn ihr einer nach dem anderen anfangen würde zu höhnen, zu schimpfen, die Hälfte von euch würde rausgehen, die anderen würden anfangen, Tomaten und Eier zu schmeißen. Was wäre das? Wie würde ich nachher geprügelt nach Hause gehen? Und jetzt seid ihr das und ihr würdet mich nicht umbringen. Es war es der Herr am Kreuz. Ich habe Kleidung an, er hat es nicht an. Bloßgestellt, ohne Gleichen. Das ist das Leid, das der Herr auf Golgatha getragen hat. Das Leid, das der Herr getragen hat. Was ist das Resultat davon? Im Evangelium lesen wir, dass er stirbt. Hier lesen wir, dass er zerbricht. Wir lesen weiter in Klagelieder 3, dass sein Gesicht in den Boden gedrückt wird und seine Zähne von Kieselsteinen zermalmt werden. Durch grausames Bild. Wir lesen weiter, dass er in die Asche niedergedrückt wird. Vers 17, du verstehst meine Seele vom Frieden. Das Gute habe ich vergessen. Das Leid war so schwer, dass er keine Ahnung mehr hatte, was Gutes bedeutet. Er hat es vergessen. 18, und ich sprach, dahin ist meine Lebenskraft, meine Hoffnung auf den Herrn. Alles dahin. Könnten dieses Wort Lebenskraft übersetzen mit Pracht. Die Elberfelder, die Brockhaus Elberfelder hat seinen Glanz, Luther übersetzt seinen Ruhm. Eine englische Übersetzung übersetzt his glory. Wir könnten übersetzen seine Ewigkeit. All das, was ihm am Leben hält, was ihm Kraft gibt zum Leben, was ihn zu jemandem macht, das ist alles dahin und weg. Und er ist an diesem Ort, wo seine Hoffnung auf den Herrn zerbricht und er kaputt geht und zu Ende kommt. Unser Herr Jesus Christus kommt an den Punkt, wo all seine Hoffnung auf den Herrn verloren geht. Der sein Leben, Psalm 1, Tag und Nacht im Sinnen über das Wort Gottes gelebt hat, ist an einem Punkt angekommen, wo er sagt, ich habe keine Hoffnung mehr. Wie soll das hier werden? Wie soll das werden? Vers 19, gedenke meines Elends und meines Umherirrens, der Wermut und der Bitterkeit. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen und darauf will ich hoffen. Und er bricht nieder und an diesem Tiefpunkt, wo er sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, richtet er sich aus auf den Herrn. Das werde ich gleich zeichnen in folgenden Versen. Richtet sich auf das Wesen Gottes und sagt, ich habe nichts mehr in dieser Welt. Aber Gott, ich weiß über dich. Faszinierend, oder? Er hört nicht auf, über den Herrn nachzudenken. Ich weiß, wer du bist. Und er erinnert sich an das Wesen Gottes. Wir werden das gleich sehen. Gütigkeiten, Erbarmen, Treue und so weiter. Er erinnert sich an ihn und sagt, Gott, du bist immer der Gleiche. Und es ist in deinem Herzen Rettung. Du bist ein Retter, Gott. Und so fasst er neue Hoffnung und sagt, Gott, ich habe nichts mehr. Wenn ich hier um mich schaue, wenn ich auf mich selber schaue, ich habe nichts mehr. Aber ich weiß, du veränderst dich nicht. Und in dir ist Hoffnung und in dir ist Rettung. Und so vertraut er, dass am Ende nicht Gericht, sondern Rettung stehen wird. Er vertraut, warum? Weil es bei Gott nicht anders sein kann, weil er von seinem Wesen her gütig ist, voll Erbarmen ist. Ich möchte euch das zeigen. Schaut mal mit mir in Vers 24. Dort lesen wir, der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil. Wir könnten übersetzen, mein Erbteil, mein Anteil. Die gute Nachricht übersetzt, mein Ein und Alles. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, alles, was ich habe, das ist der Herr. Er weiß, er steht da ohne nichts. So dramatisch, nicht mal mehr mit Kleidung. Steht da ohne nichts. Und sagt, jetzt habe ich nur noch dich, seinen himmlischen Vater. Und all meine Hoffnung liegt in ihm. Er ist alles, was er hat. Und wer ist der Herr? Vers 22 bis 23 will ich lesen. Die vielleicht bekanntesten Verse. Er es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Das ist seine Hoffnung. Das ist, was ihn hilft, was ihn ausrichtet. Dieses Wort Gütigkeiten, andere übersetzen mit Gnaden erweise. Ich meine, Luther hat Huld, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Wort Gütigkeiten meint Bundestreue. Meint, Gott steht treu zu seinem Bund. Es gibt diese Wortpaarung Gütigkeiten und Treue in der Schrift an mehreren Stellen. Zum Beispiel, als Jakob auszieht in ein fremdes Land, er muss vor seinem Bruder fliehen. Und dann sagt er, als er zurückkommt, Gott, du bist, hast doch in deiner Gütigkeit und deiner Treue mir versprochen, mich zurückzubringen, wie du es meinem Vater Abraham und Isaac versprochen hast. Beruf sich auf den Bund. Wir finden das, und das möchte ich aufschlagen, im Psalm 89, im Zusammenhang mit David. Gott hat mit David einen Bund geschlossen. Der Psalm 89 ist ein Text, wo das davidische Königtum zerbrochen ist. Es ist am Boden zerstört. Wir sind wieder im Zusammenhang mit der Wegführung ins Exil, also historisch der gleiche Situation. Und Ethan betet, und ich möchte den Vers 2 und den Vers bis 4 lesen. Die Gütigkeiten des Herrn will ich besingen, in Ewigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund kundtun deine Treue. Das sind die gleichen Begriffe. Denn ich sage, in Ewigkeit wird die Güte gebaut werden und die Himmel, in ihnen wirst du feststellen, deine Treue. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinen Knecht geschworen und so weiter. Und jetzt geht man mit mir in den Vers 47, ganz am Ende von diesem Kapitel, wo dann das Leid mit der Wegführung, was wir gesehen haben, ein Vorbild für das Gericht in Christus ist, beschrieben wird. Bis wann, Herr, Vers 47, bis wann, Herr, willst du dich immerfort verbergen, soll wie ein Feuer brennen dein Grimm. Das ist das Gebet kommt nicht mehr an. Gedenke, was meiner Lebensdauer ist, zu welcher Niedrigkeiten du den Menschenkinder geschaffen hast. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird seine Seele befreien aus der Gewalt des Scheols. Das ist unser Herr, den Tod hat er gesehen, aber wurde raus befreit. 50. Wo sind, o Herr, die früheren Gütigkeiten, die du dem David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Inneren trage den Hohn all der vielen Völker, womit deine Feinde verhöhnt haben. Herr, womit sie verhöhnt haben, die Fußstapfen deines Gesalbten, deines Messias. Wir sehen, der Zusammenhang ist genau der gleiche. Und er, wie Ethan, wieder eine in Klage, wieder beruft sich auf die Gütigkeiten, die Treue Gottes in seinem Bund. Die Hoffnung da besteht darin, dass Gott in seinem Wesen sich verpflichtet hat, sich entschlossen hatten, zu seinem Bund und zu seinem Wort zu stehen und das nie mehr wegnehmen. Und so unser Herr, wenn er klagt und am Kreuz hängt, er erinnert sich und richtet sich darauf aus und sagt, Gott kann nicht anders. Und Gott wird nicht anders, als seinen Bund einzuhalten. Ich möchte ein Wort zu der Übersetzung der Elberfelder, der Brockhaus-Elberfelder sagen, dort steht, die Schlachter auch, die Gnadenerweise. Ich denke, dieses Wort kann man so übersetzen, aber wir sollten davor hüten zu sagen, er braucht Gnade, weil er gesündigt hat. Das ist nicht die Bedeutung an dieser Stelle. Deswegen finde ich hier die Gütigkeiten eine gute Übersetzung. Es geht nicht darum, am Kreuz, er hat gesündigt, deswegen braucht er Gnade, sondern es geht darum, Gott wird zu seiner Treue, zu seinem Wort stehen. Darum geht es. Weiter in Klagelieder Kapitel 3, Vers 22. Wir hatten die Gütigkeiten, die Treue uns angeschaut. Und dann steht hier noch, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende, sie sind alle Morgen neu. Erbarmungen meint inneres Mitleid, meint innerliche Erregung von Gefühlen. Zum Beispiel an diesem Text in 1. Könige, als zu Salomo zwei Frauen gebracht wurden. Die eine, da ist das Kind gestorben, die andere ist, da lebt es noch, und beide Frauen sagen, das ist mein Kind. Und Salomo in seiner Weisheit sagt, okay, spaltet es und gibt jedem einen Teil davon. Und dann heißt es, und diese eine Frau, innerlich wird sie bewegt und sagt, nein, lass sie leben und gib sie der anderen. Und Salomo versteht, das ist deine Mutterliebe, und gibt sie zurück, das Kind, an die richtige Mutter. Das ist dieses Wort hier, ein Wort, das ausdrückt von tiefstem Mitleid und Erbarmen Gottes über seinen Sohn, der am Kreuz hängt. Tiefes Mitleid. Und dann schaut man, was hier so köstlich steht. Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Wann? An Golgatha. Als es hieß, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie sind nicht zu Ende. Und dann schaut man, sie sind alle Morgen neu. Ich möchte drei Worte unterstreichen. Alle Morgen, selbst im Gericht. Selbst wenn dieser Tag von Gericht noch so schrecklich ist, sind alle Morgen neu. Es gibt keinen Tag, wo die Erbarmungen Gottes nicht da sind. Sie sind morgens neu. Wir könnten übersetzen mit früh oder vormittags. Ich habe mich gefragt, warum? Gut, dass nicht abends erst Erbarmungen kommen, oder? Sondern gleich am Morgen sind die Erbarmungen da. Wir brauchen nicht warten bis zum Abend. Und es heißt neu. Nicht im Sinne von, na Anton, du hast gestern schon viel Erbarmen gebraucht, heute gibt es nicht mehr so viel. Die Flasche ist halb ausgetrunken. Nein, sondern neu, wenn ihr es wollt in diesem Bild. Es gibt jeden Tag eine neue Flasche Erbarmung. Wir brauchen nicht an dem einen Tag sagen, ich muss heute sparen für morgen, sondern der Herr sagt, es gibt jeden Tag neues Erbarmen. Wunderbare Wahrheiten, oder? Das ist die Hoffnung unseres Herrn. Wir erinnern uns, da kommen wir her, der Löwe, der Bär steht vor ihm, zerreißt ihn, das Volk zerfleischt ihn. Und der Herr sagt, ich habe keine Hoffnung mehr. Und er richtet sich aus auf den Herrn und sagt, deine Bundestreue, deine Erbarmungen, das ist meine ganze Hoffnung, dass du dich nicht wegwenden wirst. Klagelieder hängt hier in Vers 31 bis 39 drei Wahrheiten an, was es bedeutet, dass der Herr Gütigkeiten hat. Ich möchte diese drei Wahrheiten ganz kurz lesen und kurz kommentieren. Immer drei Verse gehören zusammen. Vers 31. Denn der Herr verstößt nicht auf ewig, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich. Er nach der Menge seiner Gütigkeiten, den nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Das ist, was ich gemeint habe. Der Herr hat in seinem Herzen nicht plagen und nicht betrüben, sondern erbarmen. Und es ist die Gewissheit in ihm, wenn er heute verstößt und betrübt, dann weiß der leidende Herr, es kommen wieder andere Tage. Und es wird sich wieder ändern. Vers 34 bis 36. Dass man alle Gefangenen der Erde unter seinen Füßen zertritt, das Recht eines Mannes beugt vor dem Angesicht des Höchsten, einem Menschen Unrecht tut in seiner Streitsache, sollte der Herr nicht darauf achten. Das ist die zweite Wahrheit, an die sich unser Herr erinnert. Der Herr sieht das Unheil und der Herr bekommt es mit, wenn einem Unrecht getan wird. Und es ist ihm nicht egal. Er weiß darum und es ist ihm nicht egal. Vers 37 bis 39. Wer ist es, der da sprach und es geschah, ohne dass der Herr es geboten hat? Das Böse und das Gute, geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor? Was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine Sünden beklage sich ein Mann. Was ist die Botschaft hier? Die Botschaft ist, hey, alles, was auf dieser Welt geschieht, kommt vom Herrn. Das Gute wie das Böse. Und das Böse meint hier im Zusammenhang das Gericht für Jerusalem, das Gericht über unseren Herrn. Alles kommt vom Herrn und er wirkt alles. Aber wenn doch der Herr dieses alles wirkt, dann dürfen wir doch vertrauen, dass er voll Gütigkeiten und Treuen sich erbarmen wird über sein Volk. Römer 8, 28, alles zum Guten. Das ist die Botschaft der drei Wahrheiten. Zum einen, der Herr ist von seinem Wesen her einen Gott der Erbarmen, der nicht von Herzen plagt. Zweitens, er sieht Unrecht und drittens, auch das Böse kommt von ihm. Er hat alles in seiner Hand. Das sind die Wahrheiten, auf die sich der Herr ausrichtet. Was bedeutet, sich auf diese Wahrheiten auszurichten? Was bedeutet, wenn der Herr sagt, das ist meine Hoffnung? Das hat Auswirkungen für sein Leben. Das hat Auswirkungen für die Zeit, in der er am Kreuz von Golgatha hängt. Das möchte ich euch zeigen in den Versen 25 bis 30. Gütig ist der Herr gegen die, die auf ihn harren. Nicht einfach gegen allen. Das, was ich gerade entfaltet habe, gilt nicht allen, sondern es gilt denen, die auf ihn harren. Gegen die Seele, die nach ihm trachtet, die ihn sucht, die auf ihn ausrichtet. Was bedeutet harren? Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, dass er das Joch seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, weil er es ihm auferlegt hat, das Joch. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Dem, der ihn schlägt, halte er die Wange hin, und er werde mit Schmach gesättigt. Diesen Gott zu kennen und daran zu glauben, seine Hoffnung in ihn zu setzen, heißt, auf ihn zu harren, auf ihn auszurichten und darin ruhig zu werden, darin zu schweigen und zu tragen, was der Herr einem auflegt, das Joch seiner Jugend, die Schläge, die er hin, die ihm gibt. Er lege seinen Mund in den Staub, heißt, er werde ruhig. Diesen Vers 30, wenn er ihn schlägt, dann halte er ihm die Wange hin. Das kennen wir von unserem Herrn, oder? Bergpredigt. Wenn einer dich schlägt, dann heb ihm die andere Wange hin. Der Herr hat es hierher. Im Zusammenhang dort geht es darum, dass nicht auf Gerechtigkeit, ihr habt gehört, das Auge im Auge, Zahn um Zahn, nicht auf Gerechtigkeit, sondern es heißt, leide das, was dir eigentlich nicht zusteht. Das, was Unrecht ist, erleide das. Wenn einer dich schlägt, hebt die andere Backe hin. Wenn einer von dir fordert das Hemd, gib ihm den Mantel. Und so erkennt den Zusammenhang. Darum geht. Und genau das ist, was der Herr hier tut. Der Herr sagt, hey, ich vertraue auf dich. Du, Gott, bist meine Hoffnung. Deswegen werde ich ruhig und ertrage alles, auch wenn es meinem Recht widerspricht. Ich lasse Widrigkeiten und Ungerechtigkeit an mir geschehen, weil ich darauf vertraue, du bist treu zu deinem Bund. Du wirst am Ende Rettung bringen. Du siehst das Unrecht und auch das Böse kommt in letzter Instanz von dir. Das ist sein Vertrauen. Was hatten wir bisher? Wir hatten bisher uns angeschaut in den ersten Versen, wie der Herr im Gericht grausamste Weise leidet, in brutalste Weise, so weit, dass unser Herr die Hoffnung verliert, sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, aber richtet sich auf seinen Vater und sagt, in ihm, in seiner Treue habe ich Hoffnung und deswegen kann ich ruhig werden und kann Widrigkeiten ertragen. Und zweiter Punkt, der eine und sein Volk. Ich möchte nochmal die Verse 37 bis 40 jetzt lesen und hier deinen Übergang und den Blick auf das Volk richten. Wer ist es, der sprach und es geschah, ohne dass der Herr es geboten hat? Das Böse und das Gute geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor? Was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine Sünden beklage sich ein Mann. Und dann das Wort und das Volk. Prüft und erforschen wir unsere Wege und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Das Volk damals in Jerusalem sitzt da und sagt, das Gericht, warum so ein großes Gericht? Und die Botschaft ist, es kommt vom Herrn. Und bitte, Volk, frage nicht, warum dieses Gericht. Die bessere Frage ist, meine Sünden und darüber schimpfe ich. Wir klagen nicht darüber, dass Gott Gericht bringt, sondern darüber, dass wir Sünden haben. Und die Sünden des Volkes damals, der Grund dafür waren, dass Gott Jerusalem gerichtet hat. Wir kennen diese Frage. Ich als Kind bin aufgewachsen. Das Früheste, was ich mich so erinnern kann, dann in diesem Zusammenhang war 9/11. Wo ist Gott gewesen? Der Text sagt uns, die andere Frage sollten wir stellen. Wo sind die Sünden in deinem Herzen? Und dann schaut mal in Vers 40, was dort steht, was dort nicht steht. Prüft und erforschen wir unsere Wege. Und dann steht nicht, und wir erkennen unsere Sünde, sondern, und lasst uns zum Herrn umkehren. Warum? Weil wer in so einem Gericht wie dem Niedergang von Jerusalem lebt, dem muss man nicht erzählen, dass er ein Sünder ist. Die Frage, ob wir Sünder sind oder nicht, stellt sich die westliche Welt nur deswegen, weil es ihnen gut geht. Wo Leid kommt, da ist das keine Frage mehr. Da kommt auf den Blick ins eigene Leben, in einem ehrlichen Herzen, sofort die Erkenntnis, ich muss umkehren. Ich muss umkehren. Und wer das dann noch immer noch lästert, das haben viele in Jerusalem auch getan, die sind einfach verblendet. Vers 65, wer das lesen will, gibt davon Zeugnis. Kehrt um, er ruft auf, kehrt um. Wie? Vers 41, lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Umkehren von Herzen mit Würde, Buße, würdige Werke. Vers 42, wir sind abgefallen und sind widerspenstig gewesen. Du hast nicht vergeben. Das ist die Erkenntnis. Wir sind daran schuld, an diesem Gericht. Die damals in Jerusalem und wir heute an Golgatha. Wir sind daran schuld, dass es dieses Gericht gekommen ist. Wir. Darf ich euch in diesem Zusammenhang auf eins hinweisen? Guck mal, was steht hier? Der eine betet und er sagt aber nicht, und ihr seid schuld. Sondern was sagt er? Vers 42. Und wir. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Evangelium. Der eine ist sündenfrei. Ich habe es euch in der Einleitung gezeigt. Sie hassen mich ohne Grund. Sündenfrei, vollkommen gerecht. Und trotzdem sagt er, und wir sind schuld. Warum? Weil er sich mit hineinnimmt. Er identifiziert sich mit dem Volk und sagt, diese Schuldenlast des Volkes, das ist meine Schuldenlast. Nicht, dass er die Sünden beigetragen hätte, vollkommen gerecht. Aber er nimmt sie auf sich. Das Gleiche finden wir bei Daniel in Kapitel 9, Vers 5, dass es sagt, und wir haben gesündigt. Das Buch Daniel stellt uns Daniel vor als einen Gerechten, einen, der keine Sünden hat, natürlich nur typologisch. Paulus schreibt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Botschaft an dieser Stelle ist, der eine nimmt sich ganz mit hinein die Sünden des Volkes und sagt, eure Sünden sind meine Sünden. Eure Ungerechtigkeiten sind meine Ungerechtigkeiten. Und ich trage sie. Er steht wie ein hoher Priester vor dem Volk und sagt, ich vermittle zu Gott, ich nehme die Sünden auf mich und ich bringe sie zu ihm. Und er trägt das Gericht des Volkes. Schaut mal, wie hier dieses Gericht an diesem Volk beschrieben wird, ist genau in der gleichen Weise, wie das Gericht in den ersten Versen am Sohn beschrieben wird. Ich möchte euch das an 3, 4 Beispielen zeigen. Guck mal in Vers 43. Du hast dich in Zorn gehüllt und hast verfolgt und hast hingemordet ohne Schonung. Wir haben gesehen, der Knecht wurde wie ein Schaf nicht verfolgt, sondern geprügelt in die Finsternis, was Verfolgung ist. Und dann heißt es hier, hingemordet ohne Schonung, wie ein Bär und ein Löwe zerreißen. Diese gleiche Beschreibung. Weiter in Vers 44. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdringt. In Vers 8 haben wir gelesen, er hemmt mein Gebet. Das ist das gleiche Gericht. In Vers 46. Alle unsere Feinde haben ihren Mund gegen uns aufgesperrt. Die verhöhnen sie, sie schmähen sie. Das kennen wir auch schon, oder? Das ist das gleiche Gericht. Warum beschreibt Jeremia das Gericht des Volkes in gleicher Weise wie das Gericht des einen? Weil der eine sagt, ich trage das Gericht des Volkes. Das, was ihr tragen müsstet, trage ich. Er nimmt sich mit hinein. Dass die gute, wunderbar, herrliche Botschaft ist, dass Jesus die Sünden auf sich bezieht und sagt, ich identifiziere mich mit dem Volk und ich trage ihre Schmach. Was hatten wir bisher? haben uns angeschaut. Und damit habe ich das größte Gewicht gelegt. Der eine hat ein absolut grausames Gericht getragen, dass er alle Hoffnung verloren hatte, der ewige Gottessohn. Und er wendet sich in dieser Hoffnungslosigkeit an den Vater und sagt, du bist doch treu deinem Bund gegenüber. Du wirst nicht in Ewigkeit richten. Und er wendet sich zu ihm und kriegt neue Hoffnung, wird ruhig und lässt es über sich ergehen. Und wir haben gesehen, dieser eine identifiziert sich mit dem Volk, nimmt die Sünden des Volkes auf sich, trägt ihr Gericht, dass sie es nicht tragen mussten. Historisch, die mussten ins Exil. Wir heute müssen nicht von Gott getrennt werden, weil Jesus von Gott getrennt wurde. Und der Text geht weiter, ab Vers 55, und er richtet uns darauf aus, im Grunde sind wir jetzt dann am Auferstehungsmorgen, und er richtet uns darauf aus und sagt, Gott hat mich doch gehört. Schaut mal diese kostbaren Verse in Vers 55. Herr, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube, das ist ein Bild für Tod, aus der tiefsten Grube. Du hast meine Stimme gehört. Ach, plötzlich hört er ihn. Wie wunderbar, oder? Plötzlich hört er ihn. Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien. Du hast dich mir genaht, als ich dich anrief und du sprachst, fürchte dich nicht. Welch wunderbare Botschaft, oder? Vorher habe ich versucht zu zeigen, dass das Gericht in Gottes Ferne besteht. Und die Annahme besteht darin, dass Gott sich ihm wieder naht und sich ihm wieder zuwendet und zu ihm spricht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist diese Hoffnung, auf die er gesagt hat, Gott betrübt und plagt nicht von Herzen, da kommt etwas danach. Und er nimmt ihn wieder an und er rechtfertigt ihn. Er stellt seine Gerechtigkeit heraus und zeigt damit, dieser eine, den ich geschlagen habe, er ist vollkommen gerecht. Und ich habe ihn nicht wegen seinen Sünden geschlagen, sondern wegen denen des Volkes. Vers 58. Herr, du hast als die Rechtssache meiner Seele geführt, hast mein Leben erlöst. Herr, du hast meine Bedrücker gesehen. Herr, verhilf mir zu meinem Recht. Du hast gesehen all ihre Rache, ihre Pläne gegen mich. Das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, der eine hier ist gerecht und größer wie Jeremia. Er ist gerecht und er ruft jetzt und sagt, Gott, richte mich bitte nach meiner Gerechtigkeit, nach dem, was mir zusteht. Das kommt jetzt an diesen Punkt. Und Gott wird seine Gerechtigkeit herausstellen und beweist, dass er der vollkommene Gerechte ist. Petrus in Apostelgeschichte 2, als er Psalm 16 zitiert, ihr könnt es nachlesen, zeigt es, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Weil er fromm ist, darf er nicht in der Verwesung bleiben. Er erlöst ihn aus dem Tod heraus und beweist damit, Jesus ist vollkommen gerecht. Mit der Auferstehung Jesu ist aber auch das Gericht über die Feinde gesprochen. Mit der Erhebung Jesu müssen gleichzeitig die Feinde erniedrigt werden, die ihn verhöhnt haben. Vers 60. Du hast gesehen alle ihre Rache. Entschuldigung, Vers 61. Herr, du hast ihr Schwätzen gehört, all ihre Pläne gegen mich, das Gereden derer, die gegen mich aufgestanden sind und ihr Sinnen gegen mich den ganzen Tag. Schau an, ihr Sitzen und ihr Aufstehen. Ich bin ihr Seitenspiel geworden. Viele Punkte davon kennen wir schon, oder? Herr, erstatte ihnen Vergeltung nach dem Werk ihrer Hände. Und jetzt fordert er Gerechtigkeit für die anderen. Sagt, jetzt wurde meine Gerechtigkeit herausgestellt und jetzt bitte behandle sie gerecht und richte sie. Gib ihnen Verblendung des Herzens. Dein Fluch komme über sie. Verfolge sie im Zorn und tilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg und richte sie. Verblendung der Herzen, Unglauben, verstockte Herzen schon in dieser Zeit, damit sie nicht bekehren und ich sie heile, Jesaja 6. Und dann ewiges Gericht unter Gottes Zorn und dem Fluch Gottes in alle Ewigkeit. Das ist, was der Herr fordert, das ist, was der Herr umsetzen wird, wenn er wiederkommt. Warum das? Warum? Weil sie den Sohn gelästert und verschmäht haben und ihn verhöhnt haben. Wir hatten heute verschiedene Punkte. Wir haben uns angefangen, die Schwere und die Last des Gerichtes anzuschauen. Der Vater hat den Sohn entführt, wie ein böser Hirte ihn geschlagen, ihn eingepfercht in die Finsternis, in den Tod, hat ihn nicht entkommen lassen, hat ihn dort gefoltert, in brutalste Weise den Fluch Gottes über ihm ausgegossen. Wir haben gesehen, der Sohn verliert alle Hoffnung und richtet sich auf den Herrn auf, findet im Herrn Ruhe und Frieden und kommt zufrieden, weil er weiß, das letzte Wort ist nicht Gericht, sondern Rettung. Und wir haben gesehen, er identifiziert sich mit dem Gericht über sein Volk und nimmt ihre Sünden auf sich und stirbt dafür. Und wir haben gesehen, der Vater wird ihn aufrichten, in vollkommener Gerechtigkeit ihn darstellen und die Feinde richten. Was, liebe Gemeinde, ist die Botschaft von uns heute? Ich möchte zusammenfassen und diesen Text anwenden mit einem Text aus Hebräer Kapitel 12. Schlag mal mit mir auf und lasst uns vom Hebräerbrief diesen Text, diese Botschaft heute zusammenfassen. Hebräer 12, 1 bis 3, ich denke, sehr, sehr bekannte Verse. Im Grunde haben wir heute nichts anderes gemacht, wie das, was der Hebräerschreiber hier schreibt. Hebräer Kapitel 12, 1 bis 3. Deshalb nun, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und jede leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagt, es gab viele, viele Zeugen. Heute haben wir mit Jeremia einen kennengelernt, der ist in Kapitel 11 nicht vorkommt, aber trotzdem dazugehört. Er sagt, hey, lasst uns ablegen, alle Bürde und alle Sünde zu den Füßen Jesu niederlegen. Und lasst uns diesen Wettkampf laufen mit dem Blick auf Christus. Und nichts anderes habe ich heute in dieser Predigt gemacht, euch eine Stunde lang den Blick auf Christus zu richten. Auf Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtete, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, sich zu Rechten Gottes gesetzt. Das ist genau das, was wir gesehen haben. Die Schande nicht geachtet hat. Und um der vor ihm liegenden Freude, weil er gewusst hat, das Kreuz ist nicht das letzte Wort, hat er das Ertragen des Kreuzes erduldet. Vers 3. Den betrachtet. Wir könnten übersetzen. Überlegt, denkt nach, erwägt ihn. Die Einheitsübersetzung sagt, richtet eure Aufmerksamkeit auf ihn. Das ist der Blick. Darauf blickt, den betrachtet, der den großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Genau das ist Klagelied. Das ist Karfreitag. Ein großer Widerspruch von Sündern gegen ihn. Und schaut mal, welche Verheißung darin liegt. Damit ihr nicht ermüdet, indem eure Seelen ermattet, damit wir nicht ermüden. Das ist eine Verheißung. Das ist eine göttliche Verheißung, die er spricht, wenn wir zu Christus gehören, haben wir zu jeder Verheißung den Zugang. Der Blick auf Christus wird dafür sorgen, dass wir nicht ermüden und nicht ermatten. Und wenn Leid kommt, Christus in uns und die Hoffnung verloren geht, in uns den Blick auf die Bundestreue Gottes setzt, auf den Vertrauen, Gericht ist nicht das letzte Wort, dann können wir ruhig werden, Widrigkeiten gegen uns ertragen und hoffen, dass Christus einen Tages Gerechtigkeit herbeiführen wird. Liebe Gemeinde, wir haben Karfreitag. Ein Tag, Alfred hat so eingeleitet, halte im Gedächtnis. Wir könnten übrigens andere gute Verse suchen, einer meiner Lieblingsverse. Halte im Gedächtnis, betrachtet Christus. Das haben wir gemeinsam als Volk Gottes jetzt eine Stunde lang getan, ihn auf ihn geschaut. Liebe Gemeinde, lasst uns das nicht abbrechen. Wir haben jetzt noch 2 Tage, dann kommt Auferstehungssonntag. Lasst unseren Blick auf ihn haben, der so großen Widerspruch von Sünden gegen sich erduldet hat. Amen.